Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast über Bildung und Digitalität. In unserer 8. Staffel, diesmal in Kooperation mit Cornelsen, erkunden wir gemeinsam das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung. Und es wird, vorsichtig formuliert, fundamental. Wir begeben uns auf eine rasante Reise in die Zukunft. Oder zumindest in das, was wir gerade im Moment noch für die Zukunft halten. Seid dabei, wenn wir das Unerwartete erwarten. Kommt mit auf unsere Entdeckerreise. Und los geht's.
Willkommen zurück auf der EduCouch. Mein Name ist Benjamin Heinz und wir begrüßen heute auf der Couch Sarah Weber. Du bist Autorin, Speakerin, Kolumnistin, Journalistin und in deinem aktuellen Buch, das kann doch jemand anders machen, zeigst du, wie sich die Arbeitswelt verändert durch KI und wie sich noch verändern wird. Und ich freue mich erstmal, dass du da bist. Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ich habe zum Reinstarten ins Thema zwei kleine Icebreaker-Fragen vorbereitet. Und die erste wäre so ein bisschen die Frage auf dem Buchrücken. Bei deinem Buch steht, stell dir vor, es ist Arbeit und keiner geht hin. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Das suggeriert so ein bisschen, ja, dass wir ganz viele lästige Aufgaben loswerden. Was ist denn die Aufgabe, die du am liebsten loswerden würdest und delegieren möchtest?
Eine Aufgabe, die ich tatsächlich schon delegiere, ist Interviews abtippen. Das ist eine der lästigsten Aufgaben im Journalismus. Man redet mit jemandem und das macht total viel Spaß. Und danach hat man das aufgenommen und muss es irgendwie abtippen. Und das erledigt die KI tatsächlich schon für mich. Aber sie könnte da noch ein bisschen besser drin werden, dass man weniger danach mal überprüfen muss, ob das alles stimmt. Aber das ist eine der lästigsten Sachen. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr händisch machen muss. Und die andere Sache ist gar nicht aus meiner Erwerbsarbeit, sondern aus der Sorgearbeit. Ich hätte so gerne einen Bartputzroboter. Ich hasse es, das Bad zu putzen. Nicht so eine der schlimmsten Sachen. Nervt mich jedes Mal. Ich hätte super gern einen Roboter, der mir es abnimmt.
Das finde ich eine gute Antwort, weil verstehe ich. Die zweite Frage hast du auch vorhin schon im Vorgespräch erwähnt, das stellen wir öfters die Frage. Welches KI-Tool ist dein Game-Changer-Tool? Was ist sozusagen dein Daily Driver?
Also, was ich ja gerade schon erwähnt habe, ist Interviews abtippen. Das mache ich aber nicht täglich. Ich hänge natürlich so wie alle anderen auch bei ChatGPT und Co. ab und hau da irgendwelche Fragen rein von Sachen, wo ich nicht genau weiß, die man auch nicht gut googeln kann. Das finde ich super. Und ansonsten gibt es zwei Sachen, die mir in der Recherche echt weiterhelfen. Das eine ist Notebook LM. Da kann man PDFs und so weiter hochladen, Dateien hochladen und kann dann quasi, da hat so ein eigenes ChatGPT, das basiert auf diesen Dateien. Also man kann da irgendwie Sachen fragen wie, was nochmal diese eine Zahl oder auch, kannst du mir das zusammenfassen? Und das Gute ist, dass der die Quellen dazu nimmt. Das heißt, du kannst dann nachlesen quasi, wo kommt das vor? Und da ist die Halluzinationsgefahr natürlich niedriger, wenn du die Quellenlage dazu hast. Halluzination ist, ich erkläre das nur einmal kurz für alle, die das nicht kennen, ist, wenn die KI quasi Sachen erfindet, also wenn sie sehr plausibel sagt, das ist so, aber es stimmt gar nicht, sondern es klingt nur sehr vernünftig. Und das ist natürlich ein Problem, weil es stimmt nicht. Und dann hat man möglicherweise falsche Dinge, auf denen man aufsetzt. Und das andere ist Research Rabbit. Ich schaue, ich lese ganz viele.
Das habe ich nie gehört.
Das ist super. Weil ich lese ganz viele wissenschaftliche Papiere und hab dann so ein paar, so Stammautoren, Autorinnen, von denen ich halt weiß, die machen viel zu dem Thema Arbeit, die forschen da viel. Und da kann man dann so Papiere hochladen und reinladen, die man schon kennt. Und Publikationen und Leute, denen man quasi so ein bisschen folgt. Und dann kriegt man zum einen so eine Map angezeigt, wie die miteinander zusammenhängen und auch welche anderen Leute, die zum Beispiel viel zitieren und so, wo man da vielleicht nochmal auf neue Paper kommt, die man noch gar nicht kennt. Aber auch wenn die neue Sachen veröffentlichen oder so ähnliche Sachen veröffentlicht werden, sieht man das da. Das ist natürlich eine super Art und Weise, um mit der Forschung auf dem Laufenden zu bleiben, ohne die ganze Zeit irgendwie rumzugoogeln und zu suchen zu müssen und so.
Kann man sagen, das ist so ein bisschen Spotify für die Wissenschaft?
So ein bisschen, ja.
Den folgen kann, den Artists.
Genau.
Und dem bei den
und dann so Playlists angezeigt kriegt und so. Recommendations und so, genau. Also,
klingt cool.
Das ist super hilfreich, wenn man sich auch mal, ich war gerade eine Weile krank, dann war ich im Urlaub und um sich danach einfach so einen Überblick zu verschaffen, was habe ich eigentlich verpasst die letzten 4 bis 6 Wochen, ist das super. Wenn man einfach wieder so super schnell reinkommt, ohne so viel Zeit mit der Suche zu verbringen.
Ich will nochmal auf dieses erste Tool nochmal verweisen, Notebook LM. Da gibt es eine Funktion, ich habe die einmal jetzt genutzt, vielleicht kann ich auch kurz beschreiben, dass man sozusagen aus einem bestimmten PDF von dem Material, was man dort reingibt, einen Podcast erstellen kann.
Das ist so krass, oder?
Ja, wie findest du die Funktion?
Ich finde es Wahnsinn, dass das dann, also ich habe das auch erst ein, zwei Mal probiert, wo du dann wirklich so zum Teil so ein Zwiegespräch hast. Von zwei Leuten, die sich dann, also Leuten, ich sag Leute, aber es sind natürlich keine Leute, von zwei KI-Stimmen, die sich dann über den Inhalt dieses Papers unterhalten, das so zusammenfassen. Und das klingt so ein bisschen wie für Leute, die US-Podcasts hören, wie so Planet Money oder so. Mhm. Und darauf komme ich noch nicht so klar. Also ich finde das super spannend, aber irgendwie ist das für mich noch zu Uncanny Valley. Da nennt man irgendwie das, wenn sowas ein bisschen gruselig ist, weil es so sich sehr echt anfühlt, aber so ein bisschen falsch, dass man irgendwie so creepy Puppen-Vibes kriegt. Und ich finde, dieses Gefühl gibt mir das noch so ein bisschen. Also ich denke mir immer noch so, uah.
Ja, voll. Also ich finde auch diesen,
damit?
Ja, ich finde den, wenn sozusagen der bemühte Humor, der so aufgesetzt ist, das finde ich klingt total cringy. Und natürlich dadurch, dass die manche Kontexte nicht kennen, die wir als Menschen ja irgendwie noch drauf haben, haben die da kein Gefühl für Kontexte und dann ja. Geht halt Humor so schlecht und deswegen ist es auch also total weird. Das ist eine gute Überleitung, nicht weird, sondern Menschen und Berufe. Wir sind ja irgendwie in diesem in der Wissensgesellschaft unterwegs und arbeiten auch in Wissensberufen und auch in Berufen, wo unsere Eltern früher gesagt haben, da musstest du was Ordentliches dafür studieren. Also du hast ja Buchwissenschaft studiert, auch was ich weiß nicht, okay, vielleicht für jemanden, der vielleicht Juristen oder BWLer als Eltern hat, wahrscheinlich nichts Vernünftiges. Aber zumindest hast du studiert und Abitur gemacht. Und in deinem Buch beschreibst du auch, dass es diesen Jobs auch in den Kragen gehen könnte. Was heißt das denn für unser Bildungssystem, was ja vor allem darauf optimiert ist, sozusagen so diese akademische Elite auszubilden und immer mehr Leute zum Abitur zu bringen und darauf auch optimiert auf solche Jobs? Wie muss sich unser Bildungssystem ändern, um in sozusagen dieser voranschreitenden Wissens- oder sagen der KI-Welt sozusagen klarzukommen?
Also ich glaube, das sind zwei Dinge ganz zentral. Das erste ist das, was du gerade angesprochen hast. So immer mehr Menschen machen Abitur, studieren und wir sehen einfach, dass sich dieser Trend dahin bewegt. Ich halte den aber gar nicht unbedingt für richtig oder zielführend. Also erstmal, ich finde es wahnsinnig gut, dass wir ein gutes Bildungssystem in Deutschland haben. Ja, das hat auch viele Probleme, das weiß ich, aber es ist prinzipiell ein ordentliches Bildungssystem, das kostenlos verfügbar ist, wo man auch kostenlos eine gute Bildung kriegt. Das finde ich wichtig. Und auch, dass versucht wird, möglichst viele Menschen möglichst gut da auszubilden. Aber ich glaube, dass vor allem der nächste Schritt, dieses möglichst viele Leute ein Studium zu bekommen, dass es eigentlich ein Fehler ist, weil nicht alle Menschen lernen so. Und wir bräuchten meiner Meinung nach viel mehr Fokus auch auf Ausbildungsberufe, auf duales Studium, auf Fachhochschulen, wo auch praktischer gelernt wird, nicht so akademisch wie an Universitäten. Und ich glaube, wenn wir das Bildungssystem dahingehend diversifizieren, würde das verschiedene Lernformen von Menschen mehr fördern und würde uns auch weiterhelfen, weil wir einfach Jobs wie Handwerk, das wird nicht weggehen. Das brauchen wir. Auch Pflegeberufe, Erziehungsberufe und ganz viele dieser Berufe sind nicht ausschließlich, aber auch Ausbildungsjobs, die aber als so, die immer noch so ein bisschen gering geschätzt werden. Und das halte ich für ein riesiges Problem. Und auch, dass in den Schulen diese Ausbildungswege, die es alle gibt, oft gar nicht so richtig erklärt und kommuniziert werden und ganz viele Leute die Schule verlassen und dann halt so irgendwas machen, ohne zu wissen, was da eigentlich dahinter steckt und ob es zu ihnen passt. Und das finde ich ein großes Problem. Das andere große Problem, das wir haben, ist Bildungsgerechtigkeit. Deutschland ist immer noch ein Land, wo es ganz viel davon abhängt, was die Eltern gemacht haben, was für einen Abschluss sie haben, wo man selbst landet. Also wenn man Eltern hat, die AkademikerInnen sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man selbst auch AkademikerIn wird. Und wenn man das nicht hat, dann ist es wahnsinnig schwierig, sich akademisch irgendwie weiterzubilden, fortzubilden. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass immer mehr Menschen, immer mehr Jugendliche die Schule verlassen ohne Ausbildung. Das ist dann quasi so das Gegensatzstück zu immer mehr Menschen studieren. Und das halte ich für so fahrlässig von uns als Gesellschaft, Leute einfach in diesem jungen Alter irgendwie so abzuhängen. So. Und ich glaube aber, dass der Schlüssel ein ganz ähnlicher ist, nämlich wirklich zu gucken, was können Menschen, wie lernen Menschen, wie können wir sie dabei unterstützen, dass sie für sich eine richtige Lösung quasi finden, einen richtigen Berufseinstieg, eine Sache, an der sie Spaß haben, mit der sie auch irgendwie die nächsten Jahre verbringen wollen und sie da stärker zu fördern. Und das hat alles gar nicht so viel mit KI zu tun, aber ich glaube, das ist eigentlich das, was wir ganz dringend brauchen, um eben zu schauen, dass die ja zunehmend weniger Menschen, die wir haben, die dann auf den Arbeitsmarkt auch kommen, dass wir da keine Potenziale verschwenden, sondern dass wir wirklich sagen so, hey, wir wollen euch, wir brauchen euch und wir wollen, dass ihr was findet, was für euch gut funktioniert und unterstützen euch dabei.
Ich hatte zwei Fragen. Vielleicht fange ich mal mit der ersten an, die da, glaube ich, auch direkt anschließt. So diese klassischen Berufsbilder, die man im Kopf hat, die wird es ja vielleicht nicht mehr geben, weil sich ja auch Berufe wandeln oder auch manche Dinge sozusagen nicht aussterben, aber sozusagen nicht mehr vielleicht antiquiert sind. Dafür gibt es neue Berufe. Wie würde man ein Bildungssystem oder auch eine Schule umgestalten, dass wenn man nicht mehr sozusagen diese klaren sozusagen Berufswünsche hat, weil ich meine, ein Kind hat ja vielleicht einen Wunsch, ich möchte mal, Polizistinnen wird es weitergeben, aber im Sinne von diese klassischen Berufsbilder, die es dann nicht mehr gibt.
So Kauffrauen, Kaufmann, ist glaube ich sowas ganz Klassisches.
Controller,
ne?
Was auch genau. Also hast du da einen Gedanken dazu?
Also generell glaube ich, dass man erstmal rausfinden sollte, was macht man eigentlich gerne, wie lernt man, woran hat man Spaß? Und das ist ja schon eine Sache, die ganz viele Leute in der Schule gar nicht wissen. So, man weiß irgendwie vielleicht, man findet das eine Fach doof und das andere Fach interessant in der Schule, aber welche Jobs und welche Fähigkeiten sich daraus ableiten, ist oft gar nicht klar, weil es eben auch nicht beigebracht wird. Und ich glaube, wenn man aber mal eine Sache hat, wenn man irgendwie zum Beispiel weiß, ich gestalte gerne Sachen mit meinen Händen und mag's, wenn am Ende des Tages da was bei rumkommt, was ich sehen kann. So, dann hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Dann kannst du irgendwie ins Schreinereihandwerk gehen oder du kannst Heizungen installieren oder du kannst ins Künstlerische gehen. Aber du weißt irgendwie, hey, das ist mir wichtig und das macht mir Spaß. Und dann diesen Berufswunsch daraus abzuleiten. Ich glaube, das geht dann gut. Mhm. Aber dieser erste Schritt fehlt oft. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann ganz viele Leute dabei landen, dass sie irgendwie sagen, und da habe ich auch dazu gehört, ich bin aus der Schule rausgegangen und ich war irgendwie so, ich finde irgendwie Schreiben cool und ich finde irgendwie Bücher cool. Buchhandelsausbildung, habe ich auch überlegt, aber irgendwie dann nicht gemacht. Und habe ich irgendwie mich für Publizistik eingeschrieben, ursprünglich noch mit BWL, weil man muss ja was Ordentliches machen. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was im BWL-Studium vorkommt. Ich hätte wahrscheinlich VWL viel interessanter gefunden, habe BWL auch sofort abgebrochen und habe dann noch Anglistik studiert, weil ich fand ja irgendwie auch Englisch cool. So. Und war dann aber auch so, da lerne ich ja Sachen, die interessieren mich überhaupt. Und ich hatte überhaupt kein Verständnis dafür, was in diesen Studiengängen eigentlich passiert und was ich danach damit machen kann. Und ich glaube, das ist das Problem. Dass es oft so ganz abstrakte Sachen sind und man dann irgendwie denkt, ich möchte was Ordentliches machen, dann gehe ich jetzt zur Bank und mache da eine Ausbildung oder dann gehe ich jetzt in Einzelhandel und mache da eine Ausbildung, dann gehe ich werde Automobilkaufmann oder Kauffrau. Aber man weiß überhaupt nicht, was hinter diesen Jobs steht und was man dann den ganzen Tag macht. Und dann kommt man da vielleicht an und denkt sich so, boah, das ist ja super langweilig. Das ist ja überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Da habe ich ja überhaupt nicht das, was mir eigentlich Spaß macht und was ich irgendwie cool finde und gehe überhaupt nicht mit diesem Gefühl abends nach Hause. Warum? Weil man überhaupt nicht weiß, was hinter diesen Jobs eigentlich steckt.
Das ist total spannend. Eigentlich geht es ja auch darum, in der Schule zu lernen, was kann ich gut, was mag ich gerne und was würde ich gerne mal machen und wie hängt das alles miteinander zusammen?
Total. Und halt auch über Schulfächer hinaus. Nicht nur so, ich finde Mathe cool oder ich finde Bio cool, sondern auch so, ja gut, aber was daran mag ich eigentlich? Also finde ich es irgendwie total spannend, irgendwie komplexe Probleme zu lösen. Finde ich es interessant, einer gewissen Formel zu folgen, um dann zu wissen, am Ende kommt immer dasselbe Ergebnis raus. So, das sind ja sehr unterschiedliche Sachen. Finde ich, will ich kreativ denken? Will ich mit Pflanzen arbeiten? So, das sind ja ganz unterschiedliche Sachen, die daraus folgen können. Und dieser Transfer findet aber kaum bis gar nicht statt.
Ich würde nochmal auf diesen ersten Punkt sozusagen zurückkommen, den du gesagt hast mit der Chancenungerechtigkeit. In deinem Buch schreibst du auch, das fand ich total spannend, weil das sozusagen ein bisschen auch eine positive Vision ist, auch die man in das Thema KI reinlegen kann, dass KI, sag ich mal, das Potenzial hat, sozusagen dieses Arm-Reich-Thema vielleicht ein bisschen zu nivellieren oder beziehungsweise eine neue Mittelschicht herauszubilden. Vielleicht kannst du das, weil ich das total spannend fand, den Gedanken mal ausführen, wie du darauf gekommen bist.
Ja, also ich muss sagen, das war jetzt nicht, ist jetzt nicht, bin ich morgens aufgewacht und habe mir das alles selbst ausgedacht, sondern ich zitiere da auch Studien. Ich zitiere unter anderem David Autor, der sich schon seit Jahren und Jahrzehnten mit der Frage auseinandersetzt, wie Arbeit funktioniert und auch wie Gerechtigkeit funktioniert. Und was da ganz interessant ist, was macht KI? Und auch da, wenn wir über KI reden, was meine ich damit? Ich meine damit in diesem konkreten Fall tatsächlich so Dinge wie generative KI, also die Chat-GPTs dieser Welt und alles andere, wo man Dinge eintippen kann und dann kommt ein Text raus oder dann kommt ein Bild raus oder was auch immer. Und das Wichtige ist einmal zu sagen, weil irgendwie unter KI so alles zusammengefasst wird und wir uns oft gar nicht einig sind, worüber wir eigentlich reden. Und da gibt's jetzt die ersten Studien, wo das quasi im Arbeitskontext angewandt wird, zum Beispiel in Callcentern, aber auch bei so typischen Unternehmensberatungsaufgaben, wo man so Marketing-Sachen macht oder Projekte erstellt, Papiere erstellt oder so. Und was dabei rauskommt in diesen ersten Studien ist, dass wenn man in was richtig, richtig gut ist, ja, dann hilft ChatGPT und Co., das hilft dir so noch ein bisschen besser zu werden oder ein bisschen schneller zu werden. Das kennt man ja auch von einem selbst, ne? Wenn man irgendwie eine Sache gut durchdrungen hat und viel, das schon viel oft gemacht hat und so, dann ist jetzt, sind diese Tools gar nicht so der krasse Gamechanger, sondern man nutzt die halt und die helfen einem so ein bisschen. Aber im Prinzip hätte man es mit 10 Minuten mehr wahrscheinlich auch selbst geschafft. So. Wo diese Tools aber total helfen können, ist bei Leuten, die noch nicht viel Erfahrung haben und die einfach noch nicht so hoch qualifiziert sind in bestimmten Bereichen. Also zum Beispiel im Callcenter, du hast den Job neu angefangen und du hast jetzt schon mal so ein paar Anrufe gemacht und hast so eine grundsätzliche Einführung gekriegt, aber eigentlich hast du keine Ahnung, was du machst. Und wenn du da dann so eine ja, KI-Assistenz, sage ich jetzt mal, zur Seite hast, dann kann das dabei helfen, dass du auf einmal viel höhere Sprünge machst, also dass du viel schneller, viel besser wirst und in diesem Fall einfach Anfragen besser und schneller beantworten kannst. So. Das heißt, dass wir so eine Angleichung haben zwischen niedriger Qualifizierten, die KI-Tools nutzen können, um quasi besser zu werden, und den eh schon gut Qualifizierten, bei denen die Nutzung von KI gar nicht so einen großen Unterschied macht. Und das ist natürlich super spannend, weil es auf einmal heißen kann, dass wir wieder so ein bisschen was sehen könnten, was wir auch historisch schon gesehen haben, als Fabriken aufgekommen sind. Hatte man ja jetzt nicht irgendwie schon super viele ausgebildete Leute, die genau wussten, wie man diese Maschinen bedient, sondern man hatte Leute, die ungelernt waren, kamen dann ins Unternehmen rein und wurden dann geschult, denen wurde beigebracht, wie macht ihr das? Und dann wurden sie darin besser, so. Und dann hattest du Fachkräfte, die du selbst ausgebildet hast, die sich weitergebildet haben, aber die du quasi im Unternehmen angelernt hast. Und so eine ähnliche Entwicklung könnten wir dann auch sehen. Diese Entwicklung hat halt historisch dabei geholfen, dass ungelernte Arbeitskräfte auf einmal gut verdient haben und bessere Jobs gekommen sind, nicht nur in Aushilfsjobs, sondern wirklich sich qualifizieren konnten. Und das ist was wir in den letzten Jahren nicht mehr so gesehen haben. Das in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch Computer und das Internet haben vor allem die Leute profitiert, die eh schon einen relativ hohen Bildungsstandard hatten, die einen Hochschulabschluss hatten und die dann in besser bezahlte, bessere Jobs gekommen sind. Aber für die Leute, die keinen Abschluss hatten, die nicht studiert haben, die vielleicht nur irgendwie einen Haupt- oder Gesamtschulabschluss hatten, dass die diejenigen waren, die abgehängt wurden. Und wenn wir jetzt eine Chance haben, diesen Menschen quasi die schneller, besser zu qualifizieren und damit auch in bessere Jobs zu bringen, wäre das richtig gut, meiner Meinung nach.
Ich habe das Gefühl, also vom Bild her ist es einfach so, du steigst einfach höher ein. Wo du früher sozusagen dadurch, dass du vielleicht geringer qualifiziert warst, jetzt ja einfach dadurch, dass du einen Assistent oder also einen KI-Assistent hast, einfach höher einsteigst, auch, vielleicht auch mit der Qualifikation, auch mit dem Gehalt. Und die ohnehin schon sozusagen hoch einsteigen, kommen aber gar nicht mehr so weiter nach oben, weil sie ohnehin schon so gut sind. Fand ich einfach ein schönes Bild irgendwie. Ich finde, also auch mal eine optimistische sozusagen Vision dem auch gegenüberzustellen, das finde ich total spannend. Du schreibst, wir haben ja auch viel schon über Kompetenzen geredet oder auch ein bisschen so um das Thema geredet, wie, was wir brauchen sozusagen zukünftig. Und eine der Geschichten, die du schreibst, ist, dass wir in Zukunft wieder stärker auf unsere ureigenen menschlichen Fähigkeiten setzen müssen, um uns auch von der, ich mag jetzt mal sehr, sehr plastisch, von der Maschine zu unterscheiden. Mhm. Und du sprichst da von Thema so Teamarbeit, Konfliktfähigkeit, Kreativität und Empathie. Und vielleicht kannst du ein bisschen mal erzählen, wie du sozusagen, welche menschlichen Fähigkeiten besonders wichtig werden und vielleicht auch mit einem Gedanken dazu, wie wir das in die Schule kriegen und wie wir vielleicht Methoden für Lehrkräfte oder sozusagen Denkanstöße geben, wie man genau auf diese Kompetenzen abzielen kann in der Schule.
Ja, also ich würde mal mit einem anfangen, was du jetzt, glaube ich, noch nicht genannt hast, und das ist so Problemlösungskompetenz, sage ich einfach mal. Weil das ist eine Sache, die man gerade auch für die KI-Nutzung total braucht. Also so Dinge, praktisch sind es dann so Dinge wie, wie formuliere ich einen guten Prompt und wie merke ich, dass der vielleicht doch nicht so gut war und schieße da nochmal hinterher? Und wie erkenne ich, ob das Ergebnis, was ich rauskriege, eigentlich gut oder schlecht ist und richtig oder falsch? Und was mache ich dann damit? So, weil die besten Tools und KI ist ja im Prinzip nur ein neues Werkzeug, so wie früher der Taschenrechner oder zu meiner Schulzeit Wikipedia oder so. Das löst ja nicht alle Probleme, sondern es ist einfach ein weiteres Tool in unserem Werkzeugkasten so. Und dafür müssen wir aber erstmal verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Und vor allem, wofür können wir es einsetzen, wofür nicht und wie können wir es gut einsetzen? Und das gilt nicht nur für KI, das gilt auch für ganz viele andere Dinge in der Welt. Das gilt auch für Medienkompetenz und wie gehe ich im Internet um und wie erkenne ich Fake News und wie fällt unsere Demokratie nicht auseinander und so. Und das ist eine Sache, von der ich glaube, dass sie in Schulen A schon ganz viel stattfindet, aber B, dass es wichtig ist, das auch mit Technologie zusammenzubringen. Und ich glaube, das kann ganz einfach nutzen, indem man es einfach im Unterricht gemeinsam ausprobiert. Weil ganz viele Sorgen und Ängste kommen ja auch immer davon, wenn man Sachen einfach nicht kennt. Also so, wenn ich mit Leuten rede, die dann so, oh ja, von dieser KI habe ich schon gehört, aber das ist ja alles total schwierig und es nimmt nur einen Job weg und ich will mich da gar nicht mit auseinandersetzen. So dieses, oh, ich halte die Hände ganz weit weg. Das hilft aber ja nicht, weil wenn man es dann nutzt, dann merkt man auch so, erstens, es kann auch nicht alles. Zweitens, das kann manche Dinge nicht besser als man selbst. Drittens, die Dinge, die es kann, das kann mir auch helfen. So. Und damit sinkt auch die Angst. Und gleichzeitig steigt aber die Kompetenz, mit diesen Tools umzugehen. Und ich glaube, einfach wirklich im Unterricht gemeinsam Dinge auszuprobieren, vielleicht auch, wenn man als Lehrkraft noch gar nicht alles durch 100% durchstiegen hat. Das kann man ja auch sagen. Also ich finde so, ne, man ist ja auch, wenn man als Lehrer oder Lehrerin arbeitet, nicht unfehlbar. Und es ist auch okay, wenn die Schüler und Schülerinnen das irgendwie mitkriegen. So einfach so, hey, wir probieren das mal zusammen aus und schauen einfach mal, was passiert. Oh, hat nicht funktioniert und ich erkläre euch jetzt, warum. Und dann schauen wir, wie wir es gemeinsam anders machen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der in die Schulen kommen muss und den man auch in allen Fächern irgendwie einsetzen kann. Genauso wie man ja auch jetzt schon versucht im Unterricht, wenn man irgendwie ein komplexes Matheproblem löst oder so, gemeinsam Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die wir brauchen. Das andere, was du angesprochen hast, sind so Dinge wie Teamfähigkeiten, Empathie. Und das sind ja so Sachen, das ist ja eigentlich menschliches Miteinander, platt gesagt. Und ich bin jetzt kein Verfechter, der irgendwie sagt, wir brauchen ein neues Schulfach, das Glück. Heißt, oh, ja, schlimm, ne? Wir brauchen ein neues Schulfach, das heißt KI, nein. Ja. Wir brauchen ein neues Schulfach, das heißt irgendwie empathisch miteinander leben, nein. Sondern so Dinge wie, naja, Teamarbeit in der Schule, aber halt gute Teamarbeit, wo man dann auch wirklich vielleicht mal längerfristig an Projekten zusammenarbeitet. Nicht nur, jetzt überlegt, setzt euch mal eine Viertelstunde zusammen und überlegt euch mal was und dann machen es am Ende doch dieselben zwei Leute. Sondern, was ich ganz interessant fand in meiner Recherche war, dass bei einem Lehrer, mit dem ich gesprochen habe, der hat nicht nur Gruppenprojekte gemacht, sondern der hat dann diese Projekte auch kollaborativ bewerten lassen. Also nicht nur er hat eine Note gegeben, sondern sagen wir mal, wir beide machen ein Projekt zusammen, dann gebe ich mir eine Note, wie lief es eigentlich bei mir? Ich gebe dir eine Note, wie lief es eigentlich bei dir? Die Klasse gibt uns beiden eine Note, wie lief eigentlich deren Zusammenarbeiten, was kam dabei raus? Und der Lehrer oder die Lehrerin gibt eine Note. Und dass man auch einfach gemeinsam solche Prozesse durchgeht, glaube ich, hilft total, weil erstens, da kannst du dich als einzelne Person nicht rausziehen, weil das fällt auf, so. Weil dann wird auch danach drüber geredet. Das passiert ja ganz oft bei Teamarbeiten nicht, dass mal gefragt wird, wer hat eigentlich was gemacht? Und wie gut war das dann am Ende? Und das brauchen wir aber, dass wir zusammen irgendwie auch kreative Lösungen finden und aufeinander achten und dann auch so, oh, du hast heute einen schlechten Tag, dann hau ich dich heute raus, aber wenn ich morgen einen schlechten Tag habe, dann haust du mich auch wieder raus. Und das, glaube ich, kann man auch im Unterricht wirklich an solchen längerfristigen Projekten, die dann auch mal so, ihr habt jetzt 2 Wochen Zeit und zahlt euch diese Zeit halt so ein, wie es euch passt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr heute alles machen müsst. Wenn ihr meint, das alles am letzten Abend machen zu müssen, okay.
Your choice.
Ja, so, dann macht ihr halt eine Nachtschicht. So hättet ihr nicht machen müssen, aber okay. Dann lernt man dann auch was draus. Und ich glaube, dass das super wichtig ist, weil das sind ja Sachen, kann KI Kreativität, ist so eine große Diskussion, weil es sieht so manchmal so aus, aber die wirklich neuen, innovativen Ideen werden auch weiterhin von Menschen kommen. Ich bin ganz sicher, weil diese KI-Tools ja trainiert werden mit allem, was schon besteht, aber nicht wirklich mit ganz neuen Dingen. Und das brauchen wir aber. Und das kann uns auch niemand wegnehmen. Und das ist auch das, was künftig bleiben wird und auch wirklich dieses Miteinander. der Pflegeberuf ist da, glaube ich, so ein ganz wichtiger. So, ja, natürlich braucht man fachliche Kenntnisse. Die sind unfassbar wichtig, ganz klar. Aber eigentlich geht es ja darum, wenn ich krank im Krankenhaus liege, will ich, dass die Person, die neben mir am Bett steht, mein Wohlbefinden im Kopf hat und sich um mich kümmert. Und ich will nicht, dass ein Roboter macht. Und ich will, dass diese Person empathisch ist und dass die zumindest für den Moment an mir interessiert ist oder mir zumindest dieses Gefühl gibt. Und das ist eine Sache, die total unterschätzt wird. Dieses wirklich so, wie gehen wir miteinander um? Und von der ich auch glaube, dass wir da gerade in keine gute Richtung gehen. Und dass das aber super wichtig ist für uns als Gesellschaft, für unsere Demokratie, fürs Miteinanderarbeiten, auch für das, wie wir in Zukunft arbeiten werden.
Das ist ein ganz spannender Punkt. Wir haben bei Cornesen gibt es auch einen, lustigerweise gibt es gerade ein Buch zum Thema Pflege, wo die Präsidentin des Deutschen Pflegerats auch über KI in der Pflege spricht. Und klar, wir haben durch diesen demografischen Wandel auch das Problem, dass wir sozusagen immer weniger Pflegefachpersonen haben.
Und gleichzeitig mehr Menschen, die älter werden und gepflegt werden müssen.
Absolut. Und da ist aber nicht, also die Regel ist, klar, KI kann zum Beispiel bei der Verwaltung helfen, dass dann die Pflegefachpersonen Zeit haben für das, was du gesagt hast. Und, also wo setzt man KI ein? Nicht für sozusagen das Zwischenmenschliche, sondern für Dinge, die vorher ein Mensch machen musste, die aber keinen, also die halt einfach nicht menschlich, wo man keinen Menschen braucht, aber für Dinge, die eben absolut. Ich würde noch mal Stichpunkt Kreativität ein kleines Zukunftsspiel machen. In deinem Buch, das finde ich auch total cool, dass du dich traust. Das machen nämlich viele nicht. Ich sag gleich, was du dich getraut hast. Du hast Zukunftsvisionen beschrieben. Einmal für das Jahr 2030, sozusagen in der nahen Zukunft, und einmal auch 2050. Und diese Glaskugel, das machen ja viele nicht. Wir sagen, ja, weiß es ja eh nicht, aber wir wissen es ja alle nicht. Deswegen finde ich es sehr sympathisch, dass du das gemacht hast. Und ich würde es gerne mal auf die Schule übertragen. Und ich nenne dir jetzt 5 Begriffe aus dem Schulalltag. Und du beschreibst jeweils in 2, 3 kurzen, spontanen Sätzen, wie das jeweils im Jahr 2050 aussehen könnte.
Okay.
Verstanden? Hast Bock?
Ich hab Bock und ein bisschen Angst, ja.
Okay. Ich fange mal mit Lehrkräften an. Was ist mit Lehrkräften 2050?
Die sind wichtiger denn je. Also ich glaube, keine KI wird menschliche Lehrkräfte ersetzen. Und das sollte sie auch nicht. Aber ich glaube, dass sich ihre Arbeit dahingehend wandelt, dass sie wirklich noch mehr dieses Zwischenmenschliche in den Mittelpunkt stellen und das klingt immer so doof, dieses Coach-Sein, aber wirklich noch mal mehr auf die einzelnen Menschen eingehen und das in den Fokus ihrer Arbeit stellen im Vergleich zu der reinen Wissensvermittlung, die ja auch heute nicht, also ich will damit nicht sagen, dass heute nur Wissensvermittlung im Fokus steht, aber ich glaube, wir werden da eine Veränderung sehen.
Das Schulgebäude.
Oh Gott, ich hoffe, es gibt ordentliche Toiletten. Ich glaube, das ist bis 2050 schon mal eine Verbesserung.
Hoffentlich.
Ich glaube, dass sich Schulgebäude gar nicht so wahnsinnig stark verändern müssen. Aber ich glaube, es braucht Räume für Zusammenarbeit. Jenseits von, wir stellen hier irgendwie kleine Gruppentische im Klassenzimmer zusammen. Und ich glaube auch, es braucht gute technische Ausstattung, die allen offen steht, eben auch um Chancengleichheit in einer digitalisierten Welt herzustellen.
Lernen.
Lernen bleibt wichtig, weil ich glaube, dass grundlegende Wissensvermittlung wichtig bleibt. Also so genau wie der Taschenrechner nicht dafür gesorgt hat, dass niemand mehr das einmal eins auswendig lernt und Grundrechenarten kann, wird auch KI nicht dafür sorgen, dass wir nichts mehr lernen müssen. Ich würde mir wünschen, dass mehr auf individuelle Arten zu lernen eingegangen wird und dass es da auch Technologie gibt, die Schüler und Schülerinnen dabei unterstützt, so zu lernen, wie es für sie am besten funktioniert. Weil es ist eben nicht für alle irgendwie in Textbüchern Sachen lesen. Aber ich glaube nicht, dass Lernen weggeht, sondern ich glaube, dass diese grundlegende Wissensvermittlung tatsächlich wichtiger wird, auch um Grundkompetenzen zu haben, die uns dabei helfen, mit Technologie umzugehen.
Ein Mini-Einschub, weil ich das total interessant finde, was du gesagt hast. Ich habe letzte Woche durfte ich mit ein paar SchülerInnen sprechen aus einer Schule in Berlin. Und da ging es auch um, wie geht die Jugend mit KI um? Und was ich total interessant fand, die haben wirklich Angst davor, dass sie Dinge verlernen. Also die haben so dieses Skillskipping-Thema, also sagen, ja, ich möchte vielleicht doch nicht so viel KI verwenden, weil dann kann ich irgendwann später nicht mehr rechnen oder nicht mehr schreiben, dass sie sich dann, also die haben wirklich Angst davor, das ist wirklich so fast eine Panik gehabt. Ich weiß, betrifft das sozusagen Stichprobe anekdotisch, aber
ja, aber super
ich fand
wichtig.
Das total interessant, dass sie wirklich da so Angst haben, dass ein KI alles abnimmt und dass sie dann halt irgendwie verlernen, bestimmte Grundfertigkeiten, die vorher alle konnten. Genau, vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen.
Ja, total. Und ich glaube, so ein Beispiel, woran ich das auf jeden Fall sehe, ich habe keinen guten Orientierungssinn, hatte ich noch nie. Ich benutze für fast alles irgendwie so Google Maps. Und das ist natürlich auch ein Problem, was dazu führt, dass ich mich halt überhaupt nicht mehr orientieren kann, weil ich halt irgendwie blind dem folge, wo Google Maps mich hinschickt. Nicht ganz blind, aber so fast, ne? Und drüber nachzudenken und dann mich irgendwie nicht mehr gut orientieren kann. Also noch schlechter als davor. So, und ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, mit dem sich ganz viele vielleicht auch identifizieren können. Und deswegen, genau, glaube ich auch, dass es total wichtig ist, diese Grundfähigkeiten zu haben und auch nicht nur in der Schule, weil das gilt ja auch im Beruf. Also wie lernt man einen neuen Job? Wie lernt man neue berufliche Fähigkeiten? Indem man sie A, so am Anfang einsteigt, so diese ganzen Basics einmal macht und sich's bei anderen auch abschaut und daraus weiterlernt. So, wenn du in der Küche anfängst, als Koch oder Köchin, dann schnippelst du erstmal ganz viel Gemüse und lernst erstmal richtig zu schneiden. Fängst ja nicht irgendwie an, sofort 3-Gänge-Menüs zu kochen. So. Und wenn du jetzt aber halt KI hast, die oder generell Tools, die so diese Basic-Arbeit komplett abnehmen und Leute auch gar nicht mehr wissen, wie die funktioniert, wie wirst du denn darauf dann aufsetzen können? Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema für Ausbildungsberufe, für Hochschulen. Und ein Beispiel, über das ich in meiner Recherche gestoßen bin, war tatsächlich die Medizin, so Operationen. Früher haben Chirurgen früher natürlich, ne, irgendwie so, und jetzt klemm du hier mal ab und jetzt näh du hier mal zu und jetzt schneid du hier mal auf. Und damit lernt man. Mittlerweile finden aber viele dieser Operationen nicht mehr mit schneid du hier mal auf, sondern mit roboterassistierten Systemen statt, wo man vielleicht noch einen kleinen Schnitt macht, aber vielmehr dann irgendwie Roboter-Systeme lenkt, die dann manche Dinge machen, was total gut ist, weil es ist sicherer und man hat kleinere Schnitte und so weiter. Aber gleichzeitig, wenn man dann dieses grundlegende Training nicht mehr hat und dann vielleicht auch was schief geht und man vielleicht dann doch irgendwie größer aufmachen muss und dann nicht weiß, wie man das eigentlich macht, ist das natürlich ein Riesenproblem. Und dafür braucht man dann einfach in der Ausbildung Lösungen. So, wie stellen wir sicher, dass angehende ChirurgInnen trotzdem noch die Basics lernen, dass, wenn du einen Blinddarm irgendwie durch irgendwie ein kleines Loch mit einem Computerhand entfernen willst, ich habe keine Ahnung, ob das bei Blinddarm gemacht wird, wenn da aber was schief geht, dass du trotzdem noch aufmachen und das händisch machen kannst. So. Und das halte ich für total wichtig, dass diese Grundfähigkeiten trotzdem vermittelt werden in der Schule, aber auch in der beruflichen Bildung.
Das heißt aber auch, dass man zum Beispiel jetzt sagt, Grundschule vielleicht noch nicht KI verwenden, generative KI verwenden für Texte schreiben, weil vielleicht erstmal...
Ja, du musst erstmal schreiben lernen, ja. So mit der Hand. Ja. Also auch, ich glaube, ne, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber auch bei mir, wenn ich so Sachen, wenn ich so Probleme durchdenken muss, mache ich das immer noch ganz viel mit Zettel und Stift.
Ich auch, ja.
Und ich glaube auch, dass das einfach auch so eine Problemlösungsfähigkeit und Denkmuster-Sache irgendwie ist. Und ich weiß gar nicht, wie das bei jüngeren Leuten ist, ob die das auch noch so machen, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, so, ja, man muss erstmal die Basics können. Und ich glaube jetzt nicht, dass man Kinder in der Grundschule nie einen Computer benutzen lassen oder ein Smartphone benutzen lassen darf. So, aber ich glaube, es ist total wichtig, einzuordnen, wie man das macht und es begleitet zu machen und erstmal auf Papier lesen und schreiben und rechnen zu lernen.
Ich kehre wieder zurück zum Spiel.
Ja.
Letzter Begriff.
Kurzer Exkurs.
Genau, fand ich irgendwie spannend, deswegen wollte ich das mit einpflegen. Prüfungen und Noten.
Also ich bin ja sowieso, ich glaube, Beurteilung ist wichtig, aber das aktuelle Notensystem eh kein großer Fan von, bin aber auch keine Expertin, bin nur so von außen kein großer Fan. Ich glaube, dass sich Prüfungen verändern werden. Ich glaube auch, dass sich Prüfungen verändern sollten, weil einfach nur so auswendig gelerntes Wissen abzufragen, dass man sich am Tag davor noch so reingequetscht halt ins Hirn, dann am nächsten Tag eh wieder vergisst, halte ich sowieso für nicht sinnvoll. Ich glaube, dass wirklich so Problemlösungsskills und angewandtes Wissen abzufragen viel sinnvoller ist, und wirklich zu sagen, hier ist eine Problemstellung, die sich natürlich je nach Fach unterscheidet und es gibt's ja auch schon, bitte löse das, oder wirklich so das klassische Aufsätze schreiben und um Themen durchzuargumentieren, nicht um einen Aufsatz zu schreiben, sondern wirklich um zu lernen, wie verpackt man Argumente und dass das total wichtig ist und dass es sinnvoller ist, Prüfungen in diese Richtung zu verändern. Ich glaube auch, dass so Sachen wie, du schreibst mit einer Hausarbeit und gibst die ab, sich verändern wird, weil wir wissen alle, dass da jetzt schon ganz viel generative KI zum Einsatz kommt und dass es dann sinnvoller ist, eher zu sagen, nimm die erste Version, die die KI ausgespuckt hat und darauf ausgehend analysiere mir, warum das falsch ist oder so. Also dass wie gesagt, solche Problemlösungsskills wichtiger werden und auch, dass sich die Notengebung hin verändern wird, weg von nur, wir fragen Wissen ab zu, wie arbeiten Leute zusammen, auch wie sehr strengt man sich an, auch wenn das Ergebnis nicht immer richtig ist. Weil das ist natürlich auch eine Sache, ne? Du hast zwei Leute, eine Person fällt total einfach und sie hat dann halt alles richtig und kriegt ihm eine Eins. Eine andere Person struggelt hart, strengt sich mega an, hat vielleicht nicht alles richtig, aber hat sich krass verbessert. Mhm. Ich finde, das müssen Noten eigentlich auch abbilden können zum gewissen Grad.
Ja, spannend. Absolut. Und die letzte, hatten wir kurz schon drüber gesprochen, Schulfächer.
Ich glaube, dass ich da gar nicht so viel verändern. Also wie gesagt, ich halte nichts von, wir brauchen irgendwie für jede Sache ein Schulfach. Ich glaube aber, dass ich innerhalb der Fächer es angewandter werden muss. Und was ich mir tatsächlich als einziges Fach, zumindest für so ein Jahr oder zwei, vorstellen kann, ist wirklich so Berufsbildung. Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Fach sein muss. Ich weiß nicht, inwiefern es sinnvoll ist, das an die Fächer anzugliedern, weil ich glaube, dann ist es zu sehr in Silos gedacht. Aber ich glaube wirklich dieses, was passt zu dir, wo willst du hin, wie kannst du damit glücklich werden und auch wirklich so dieses mal Jobs ausprobieren, jenseits von, wir machen hier in der 9. Klasse eine Woche ein Praktikum. Das halte ich für total wichtig und das ist, glaube ich, das einzige Schulfach, das ich für sinnvoll halte. Ich weiß auch nicht, ob es ein Schulfach sein muss.
Brauchen wir überhaupt Schulfächer im Sinne von, wir lösen einfach alles auf und sagen, wir machen Projekte? Also ich meine, weiß nicht, ob das realistisch ist, aber zu sagen, okay, Schulfächer, obsolet?
Ich glaube nicht von Anfang an, weil ich glaube so Grundschule, Schreiben, Lesen, Rechnen, Mathe, Deutsch, wie auch immer man das dann nennt, so, dass das schon wichtig ist. Und ich glaube auch, dass das schwierig umsetzbar ist in der LehrerInnenausbildung, weil du ja trotzdem Fachkompetenzen brauchst. Ich kann mir aber vorstellen, dass du vielleicht die Zahl an Stunden in bestimmten Fächern reduzierst und dafür fachübergreifend auch mal an Projekten arbeitest. Aber ich glaube, generell alle Schulfächer abzuschaffen, sehe ich jetzt nicht. Aber vielleicht bin ich da auch A, zu wenig drin und B, dann doch zu konservativ, was das angeht. Weiß ich nicht.
Bin in der vorletzten Frage angekommen.
Okay.
Kommen sozusagen in die Schlussgerade.
Endspurt.
Genau, du hast ja in deiner Recherche für dein Buch auch mit vielen Lehrkräften gesprochen. Da gibt es auch einige schöne Beispiele in deinem Buch. Spoiler, kauft euch das Buch, dann könnte ich das alles nachlesen. Du hast auch einige Best Practices mitbekommen. Vielleicht, was ist dir da nachträglich in Erinnerung geblieben an Beispielen, die dir Lehrkräfte da erzählt haben von ihrem Unterricht?
Also eine der Sachen, die mir super positiv aufgefallen ist, dass es für eigentlich alle Fächer Beispiele gibt. Also, dass sich niemand rausreden kann mit, ja, aber mit meinem Fach würde das ja nicht gehen. So wie Unternehmen vor der Pandemie gesagt haben, also bei uns könnte man ja kein Homeoffice machen, dann ging es doch. Ein Beispiel zum Beispiel im Kunstunterricht mit so Tools wie Midjourney oder DALL-E zu arbeiten, um einfach mal zu sagen, hey, versucht mal irgendwie ein Bild aus einer gewissen Periode oder so nachzubauen mit KI. Oder ich glaube, das war ein Beispiel aus dem Englischunterricht, führt mit einer berühmten Person auf Englisch in der Vergangenheitsform ein Interview und schaut dann und recherchiert danach die Fakten nach. So stimmt das, was die Person erzählt hat. So. Oder auch in naturwissenschaftlichen Fächern nutzt verschiedene Tools zur Recherche, so irgendwie klassisch geht in die Bibliothek, auch unterschätzte Sache. Nutzt Google, nutzt ChatGPT und dann vergleicht die Ergebnisse und schaut mal, was am besten funktioniert hat und erklärt das der Klasse, was ihr gelernt habt und was ihr bei den verschiedenen Tools gelernt habt und was am Ende gut funktioniert hat. Und ein Beispiel, ich habe ausführlich mit Patrick Bronner gesprochen, der ist, ja, ich glaube, in Freiburg. Und
wer ist der?
Patrick Bronner. Mhm. Und ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber es müsste Patrick Bronner sein. Und ich habe ein super schlechtes Namensgedächtnis tatsächlich, ist ganz furchtbar. Und macht wirklich so Projekte und mit seinen Klassen und hatte irgendwie so eine Fragestellung, das fand ich total cool, weil es irgendwie so realitätsnah war. Es gab irgendwie so eine Werbung für einen Baumarkt und dann war irgendwie so, unsere Weihnachtsbeleuchtung verbraucht weniger Strom als eine Tasse Glühwein oder so oder weniger Energie als eine Tasse Glühwein. Und gleichzeitig war das gegengestellt eine Diskussion von der Klima-NGO, glaube ich, die gesagt hat, Weihnachtsbeleuchtung sollte man abschaffen, weil klimaschädlich. Und dann so, okay, erstens stimmt das mit der Tasse Glühwein so. Bitte rechnet das aus und recherchiert mal, ob das stimmt und beweist mir das sozusagen und stellt das dann gegen dieser Fragestellung, sollte man das alles abschaffen und so, weil es zu klimaschädlich ist. Und dann macht mir ein Erklärvideo. Und was ich interessant fand, es war auch so Gruppenarbeit, man hat irgendwie 2 Wochen Zeit, Und dass er dann gesagt hat, diese Erklärvideos, die er schon davor gemacht hat, sind so viel besser geworden, weil er keine Copyright-Probleme mehr hat, weil einfach alle Bilder mit KI generiert werden und die Schüler und Schülerinnen halt sich nicht irgendwie bei, keine Ahnung, Google Images einfach irgendwelche Copyright-geschützten Bilder rausziehen und das ist irgendwie, sorgt das für neue Probleme. Und ich weiß, dass auch Bilder und Texte, mit denen KI-Tools trainiert werden, ohne dass dafür UrheberInnen entlohnt werden, dass es auch ein Thema ist. Das möchte ich gar nicht negieren. Aber ich fand es ein total interessantes Projekt, wo halt so wirklich so Fähigkeiten wie Problemlösungen, Kreativität, wie wird dieses Video hergestellt und Teamarbeit total spannend mit dem eigentlichen Unterrichtsstoff zusammengebracht werden. Nämlich so physikalisch, wie funktioniert eigentlich Energie und Wärme und wie viel Energie braucht man für verschiedene Sachen und so weiter und wie rechnet man das aus? Und das fand ich ein super spannendes Projekt.
Finde ich auch total spannend, weil es ja auch quasi auch so ein Projekt ist, was alles, was du an Kompetenzen und Fertigkeiten, die jetzt so, sagen wir mal, inhärent menschlich sind, irgendwie abrufen. Wir sind bei den letzten Fragen angekommen. Wir konnten natürlich nicht alle Aspekte ansprechen. Mhm. Was ist denn eine Frage, die ich heute nicht gestellt habe, die du aber gerne beantworten möchtest?
Wir haben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, so ein bisschen über positive Zukunftsvisionen geredet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Frage, die es ganz vielleicht auch nochmal abrundet. So, was ist die positive Zukunftsvision für KI und Bildung? Mal ganz platt gesagt. Ich glaube, das wäre eine Frage.
Dann?
Also was mir tatsächlich fehlt, auch in der Diskussion, ist wirklich nicht nur so dieses Klein-Klein und wie schaffen wir es jetzt, das nächste Tool zu verwenden und ist dieses Tool gut oder schlecht, und sondern wirklich mal so dieses große Ganze und vor allem dieses hoffnungsvolle große Ganze. Gesellschaftlich gesehen, aber auch in diesem Bereich. Und ich glaube, A, dass KI ein Werkzeug ist, das von uns gestaltet wird und das uns ganz viele Chancen bietet. Es geht total unter. Und das trotzdem auch problembehaftet ist und wo es Sachen gibt, auf die wir achten müssen, aber wo auch ganz viele Chancen drin stecken für mehr Gleichberechtigung, für mehr Ausprobieren, für mehr Entlastung und dass dadurch auch das Bildungssystem gerechter werden kann, dass Schüler und Schülerinnen neue Sachen dazulernen können und ausprobieren können, die sie vorher nie ausprobieren konnten. Ich bin nicht gut im grafisch Sachen darstellen, aber auf einmal mit diesen Tools kann ich auch malen, sage ich jetzt mal, auf eine Art und Weise, die mir vorher nie möglich gewesen wäre. Weil wenn ich halt versuche, einen Hund zu malen, erkennt niemand, dass das ein Hund ist. Ich kann das einfach nicht gut. Und ja, könnte ich einen Malkurs machen, bestimmt, aber macht mich das glücklich? Weiß ich nicht. Und dass wir es damit schaffen können, wirklich auch mehr individuelles Lernen zu ermöglichen und Leuten aufzuzeigen, worin sie gut sind, was ihnen Spaß macht. Und das zusammenzubringen mit den Sachen, die ja jetzt auch schon im Bildungssystem so wichtig sind, nämlich menschliches Zusammenarbeiten, menschliches Lehren, menschliches Lernen, und dass wir davon am Ende alle profitieren können, wenn wir es richtig ausgestalten. Und das finde ich total schön.
Ich würde sagen, das ist ein sehr positives Schlusswort. Damit würde ich auch gerne enden. Vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank für deine spannenden Einsichten aus deinem Buch. Und wer noch mehr von dir erfahren will, kann entweder deine Spiegel Online-Kolumne lesen oder deine zwei tollen Bücher kaufen. Sind erhältlich ab sofort, beziehungsweise schon länger.
Überall, wo es Bücher gibt.
Absolut. Und dann würde ich unseren Zuhörenden sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.